Wer kann was dazu sagen, wie ich an meine Vorratsdaten rangekommen bin, und wer dann noch mal am Schluss was sagen, welche Risiken aus meiner Sicht folgen? Als ich mich hier drauf vorbereitet habe, war die Ansage, plan mal so mit 50-50, sprich 50 Leuten haben relativ viel Ahnung von der Vorratsdatenspeicherung und 50% haben weniger viel Ahnung von der Vorratsdatenspeicherung. Aus dem Grunde werde ich jetzt, sag ich jetzt mal, von der Intensität des Erklärens auf die 50% erstmal eingehen, die quasi weniger Ahnung haben, weil ich glaube, es sollte jedem klar werden, wie intensiv eine solche Speicherung von unseren Telekommunikationsdaten in unser eigenes Leben eingreift. Ich sage vielleicht noch mal kurz zwei Sätze zu mir. Wie gesagt, Malte Spitz, bin 27, seit 2006, also mittlerweile 5 Jahren, im Vorstand bei Bündnis 90 Die Grünen, seit 2007 CCC-Mitglied und habe schon unterschiedlichste Projekte während der letzten 10 Jahre losgetreten. Unter anderem auch ein Projekt damals zusammen mit dem CCC, das sogenannte Fair-Sharing-Netzwerk, wo es aber eher um die Frage Urheberrecht geht, als jetzt hier ums Thema Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung ist, wie gesagt, kommt von europäischer Ebene, ist also quasi aufgebaut von einer EU-Richtlinie. So, jetzt nochmal was ab, sondern wieder zu schnell. Etwas sagen werde, weil es sich immer nur heißt, ja, die ist quasi pflichtmäßig umzusetzen hier in unserer nationalen Diskussion. Ich werde etwas chronologisch durch den Vortrag gehen, beziehungsweise die letzten 5 Jahre aufbereiten. Sprich, wir hatten 2006 die Situation auf europäischer Ebene, dass es seit 2004 ungefähr eine Debatte darüber gab, quasi zu sagen, wir bräuchten eine Vereinheitlichung darüber, inwieweit die Telekommunikationsanbieter in Europa entsprechende Verkehrsdaten speichern müssten. Der Wunsch kam, das muss man sagen, aus dem Bereich der Innen- und Justizpolitik. Es wurde dann aber umgesetzt als sogenannte Binnenmarkt Koordinierung, sprich, es geht hier bei dieser ganzen Richtlinie offiziell überhaupt nicht um die Innenpolitik, sondern um eine Harmonisierung im Bereich der Wirtschaft, um halt nicht die Situation zu haben, dass zum Beispiel Firmen, die in Frankreich Angebote anbieten, viel stärker von staatlichen Vorgaben belastet sind als zum Beispiel in Österreich. Und aus dem Grunde galt damals 2006 noch nicht das Einstimmigkeitsprinzip noch, weil das war noch vor dem Vertrag von Lissabon, also sprich vor den ganzen Reformen auf EU-Ebene, sondern quasi ein Mehrheitsprinzip, wieso halt dann damals auch diese Richtlinie durchgekommen ist. Wie gesagt, die Vorgabe war zu sagen, es müssen auf jeden Fall entsprechende Verkehrsdaten für 6 Monate vorgehalten werden. Sie können aber auch für 24 Monate vorgehalten werden. Es geht ja letztendlich, es gibt keine quasi Pflichtliste von Daten, aber es geht letztendlich so um ungefähr 25 bis 35 Datenfelder, die quasi abgespeichert werden müssen im Bereich des Mobilfunks als auch im Bereich der Internetzugangsanbieter. Es gab schon von vornherein eine klare Ansage, dass es sowohl technisch nicht mal eben so umsetzbar ist, plus ist halt auch für die Unternehmen vor allem mit extremen finanziellen Herausforderungen verbunden ist. Es gibt quasi keine offiziellen Zahlen, aber es wird davon ausgegangen, dass allein die Umsetzung von der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland der hiesigen IT-Wirtschaft Kosten im dreistelligen Millionenbereich aufgedrückt hat, quasi zur Vorhaltung von entsprechender Speichertechnik, zur Umgestaltung ihrer IT-Systeme, zur Verfügbarmachung dann von entsprechenden Vorratsdaten für die Behörden und so weiter. Um diese Kosten zu entschädigen, gab es dann, ich weiß nicht von wem festgelegt, die pauschale Zahlung für jede Abfrage bekommt der Anbieter 17,50 €. Sprich, 17,50 € bezahlt der Staat letztendlich bzw. die Ermittlungsbehörden, um quasi auf Deutschland zurückblickend 6 Monate unseres Lebens einsehen zu können. Wie gesagt, es gab von vornherein relativ starke Proteste gegen diese EU-Richtlinie. Und was man vielleicht national noch sagen muss, wo wir uns, glaube ich, wirklich abgesetzt haben hier in der deutschen Debatte, wenn man es mal so nennen möchte, war, wir hatten von vornherein aufgezeigt, welche Risiken damit verbunden sind. Ich werde später nochmal darauf eingehen. Sprich, wir hatten von Anfang an ein sehr breites Protestbündnis von Gewerkschaften, kirchlichen Organisationen, Datenschützern und so weiter. Sprich, wir haben uns nicht nur auf eine Gruppe fokussiert, sondern haben wirklich die Tragweite von dieser Datenspeicherung aufgezeigt. So ist der aktuelle Stand, beziehungsweise Stand aus dem Frühjahr 2011. Das ist aus einer Studie, die gerade vorbereitet wird von der Universität Regensburg, wo jemand seine Abschlussarbeit zum Thema Vorratsdatenspeicherung schreibt, wo man nochmal schön sehen kann, letztendlich, wo mittlerweile die Vorratsdatenspeicherung umgesetzt ist. Sprich, es gibt noch 2 gallische Dörfer, nämlich einmal Schweden, die sich bis heute weigern, diese EU-Richtlinie umzusetzen, und die mittlerweile von ihrem generellen Ablehnungen abgerückt sind und die vermutlich dann in 2012 die Vorratsdatenspeicherung einführen werden, ist Österreich. Und Deutschland steht letztendlich in einer Partnerschaft mit den Tschechen, mit Rumänien und mit Bulgarien, weil in all von diesen 4 Ländern hat das jeweilige Verfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung insgesamt, wie zum Beispiel in Rumänien bzw. die nationale Umsetzung, wie hier bei uns, für verfassungswidrig erklärt und damit die Umsetzung erstmal zurückgenommen. Und zumindest in diesen 4 Ländern gibt es aktuell auch noch keine Umsetzung von dieser EU-Richtlinie. Ansonsten sieht man hier, wie gesagt, viel Grün, was ich sonst immer als positiv sehen würde, bloß auf dieser Karte ist das Grün, sei jetzt mal schlecht, aber auch nur auf dieser Karte, quasi die quasi da gesagt haben, leider. Wobei man auch sagen muss, es gab auch in anderen Staaten Verfassungsgerichtsurteile zur Vorratsdatenspeicherung. In Frankreich gab es beispielsweise eine entsprechende Klage, in Irland gab es eine Klage, die wurde dann weitergegeben an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo man halt jetzt noch vermutlich im Herbst endgültig die Daten quasi übermittelt, um dann halt in ein entsprechendes Verfahren vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu erwirken, um halt zu überprüfen, ob die EU-Richtlinie insgesamt überhaupt mit der Europäischen Menschenrechtscharta bzw. Grundrechtecharta vereinbar ist, weil es nämlich dort im Vergleich zu unserem Grundgesetz eine explizite Verankerung des Datenschutzes als Grundrecht gibt. Sprich, es wird nochmal spaßig werden vom Richter dann irgendwann im Jahre 2012, wenn es wie gesagt diese Entscheidung gibt, auf Grundlage der Anrufung vom Staat Irland. Ein zweiter Punkt, wo es ein bisschen farbiger ist, ist aufzuzeigen, wo wird überhaupt wie intensiv abgespeichert. Sprich, es gibt ja quasi relativ viele flexible Optionen in dieser EU-Richtlinie. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, von 6 bis ungefähr 24 Monate, wo man halt sehen kann, dass letztendlich nur 3 Länder wirklich die Minimalvorgabe durchführen, nämlich 6 Monate, das ist einmal Litauen, Luxemburg und hier ganz unten Zypern. Ich vergesse sonst bei jedem Vortrag Zypern, wo ich dann meine Kinder. Wie gesagt, diese 3 haben bisher die 6 Monate und in allen anderen ist es, wie gesagt, vor allem zwischen 6 und 12 Monate Speicherung und es gibt letztendlich nur einen, die wirklich die 24 Monate plus quasi speichern. Die anderen sind quasi in diesem Korridor zwischen 12 und 24 Monaten. Jetzt quasi zur Beauskunftung von meinen eigenen Vorratsdaten. Ich habe im Sommer 2009 Das war Juni, Juli ungefähr, habe ich völlig naiv, nicht, aber völlig plump einfach mal einen Brief an die Kundenbetreuung von der Deutschen Telekom verfasst, habe einfach geschrieben, hier, ich hätte das gesehen, im Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph 34, wer ihn sich noch nicht angeschaut hat, schaut euch den Paragraph 34 an, ist einer der, sei jetzt mal, Paragraphen in unserem deutschen Recht, wo man wirklich schöne Aktionen mit starten kann, nämlich wo man den Anspruch aus ableiten kann, beziehungsweise den Anspruch hat, sowohl von staatlichen als auch von privaten Stellen zu erfahren, welche Daten dort über einen selber abgespeichert sind. Sprich, nutzt diese Möglichkeit, das kann man quasi fast bei allen Institutionen tun. Wie gesagt, im Sommer 2009 habe ich die entsprechende Anfrage abgeschickt. Erstmal gab es überhaupt gar keine Antwort. Habe es dann normal abgeschickt per Einschreiben. Dann bekam ich eine Antwort. Sie hätten quasi an Daten nur über mich abgespeichert, meine Rechnungsadresse, meine Handynummer, meinen Tarif. Also es war ungefähr eine Seite ausgedrückt, plus noch so zwei Seiten Hintergrundinformationen, wo ich gesagt habe, also entweder bin ich blöd und die setzt die deutschen Gesetze nicht um oder ihr gebt mir nicht jegliche Daten raus, die ihr quasi zu meiner Handynummer bzw. zu meiner Person abgespeichert hat. Und dann hat sich halt die Deutsche Telekom auf den Standpunkt gestellt zu sagen, nein, sie müssten mir nicht diese Daten aus der Vorratsdatenspeicherung herausgeben, weil der Gesetzgeber ja nur sagen würde, es dürfen nur staatliche Stellen abfragen. Wo ich meinte, gut, aber ich will doch meine eigenen Daten sehen. Nee, die blieben da hart. Was dann dazu führte, dass ich im August 2009 mir einen Rechtsanwalt genommen habe, der quasi in dem Themenfeld ja, sehr aktiv ist, wenn es um Datenschutz geht. Und er dann letztendlich wir quasi ein Verfahren losgetreten haben, um halt der Deutschen Telekom klar zu sagen, wir wollen diese Daten haben und wir gehen zur Not auch die gerichtlichen Schritte. Und nach etwas hin und her, sage ich jetzt mal, ist ja erst beim Amtsgericht, dann beim Landgericht, dann war es wieder beim Amtsgericht, hatten wir einen munteren Briefwechsel mit der Kanzlei der Deutschen Telekom. Sie haben das nicht selber gemacht, sondern haben sich eine Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei geholt, das ist so eine internationale, wo man nur zwei Seiten schon braucht, um die ganzen Partner aufzulisten, also sprich die erste Seite ist von oben bis unten voll bedruckt, dreht man um, ist auch von oben bis unten voll gedruckt und dann auf der dritten Seite beginnt der Text erst. Denke ich mir auch mal, als Grüner würde ich eine solche Pflicht eigentlich abschaffen, weil das ist völlige Papierverschwendung. Egal. Hatten dann, wie gesagt, ein spaßigen Briefwechsel mit denen, die wollten erstmal wissen, ob ich überhaupt die Person bin, wollten nochmal einen Personalausweis haben, wollten nochmal die Vertragsunterlagen haben, wie gesagt, die haben halt auf Zeit gespielt, sind dann aber auch, glaube ich, nach dem dritten Briefwechsel schon klar zum Punkt gekommen, die Deutsche Telekom will solche Daten nicht rausgeben, weil sie einfach Sorge haben, wenn sie das dann quasi zukünftig für ihre 32 Millionen Mobilfunkkunden, irgendwie 17 Millionen Internetanschlussinhaber und eben vermutlich 40 Millionen Festnetzkunden machen müssten, hätten sie viel Spaß damit. Aus dem Grunde blieben sie halt stur und wir hatten dann schon einen Gerichtstermin schon quasi vereinbart, der war glaube ich dann im April 2010. Dann kam, ich sage jetzt mal leider aus dem Grunde, das Bundesverfassungsgericht dazwischen, was am 4.3. oder 2.3., ich verwechsel jetzt mal, ich glaube am 4.3.2010 sein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung gesprochen hat. Es gab ja dort sowohl eine Klage der 33.000 quasi vom AK Vorrat organisierten, es gab eine Klage von der Fraktion von uns, Bündnis 90 Die Grünen Plus, es gab eine Klage von der FDP von einzelnen Leuten dort, die halt dann letztendlich dazu führte, zu diesem Urteil zu sagen, die Umsetzung ist so verfassungswidrig und die Daten gehören umgehend gelöscht und die Speicherung sofort gestoppt. Ich war in Karlsruhe, habe glaube ich 5 Minuten nachdem ich aus dem Saal raus war, angerufen, habe beim Rechtsanwalt gesagt, ich will trotzdem noch meine Daten haben, die dürfen nicht gelöscht werden. Allein schon, nein! Weil es die einzige Möglichkeit ist, quasi in diesem kurzen Zeitfenster, wo die Vorratsdatenspeicherung wirklich aktiv umgesetzt wurde, zwischen dem 01.01.2009 und dann dem 04.03.2010, mal aufzuzeigen, wie umfangreich eigentlich eine solche Speicherung ist. Und das war dann quasi die außergerichtliche Verständigung quasi zwischen unserem Anwalt, also meinem Anwalt und der Deutschen Telekom zu sagen, okay, ich bekomme die Daten, weil anschließend werden sie eh nicht mehr abgespeichert, sprich, sie haben nicht die Sorge, sowas zukünftig beauskunden zu müssen, streichen aber die Daten quasi von allen Dritten, sprich auch von Leuten, die ich selber angerufen habe, denen ich irgendwie, also wo ich die Daten hatte, um sie zu kontaktieren. Das war dann quasi der Kompromiss, sprich, was am Schluss rauskam, war eigentlich nur der halbe Datensatz, weil jede staatliche Behörde würde halt quasi die volle Spannbreite an Daten bekommen. Ich habe, wie gesagt, bloß die Daten bekommen, die zu meinem Endgerät abgespeichert waren. Am Schluss waren es 35.831 Zeilen. Es war wirklich total klassisch. Ich bekam im April, glaube ich, war es, einen braunen Umschlag, wirklich, er war braun, er war groß, es war per Hand draufgeschrieben, per XY von der Deutschen Telekom mit ihrer Straßenadresse auch in Bonn. Ich wurde auch handschriftlich draufgeschrieben, wo dann halt entsprechende zwei CDs drin waren, wo auf der einen quasi eine Rohdatei drauf war mit dem Header, der unverschlüsselt war, und auf der zweiten war quasi eine verschlüsselte Datei drauf, wo letztendlich diese Excel-Tabelle mit 35.831 Zeilen drin war. Und dann bekam ich 2-3 Tage später quasi auch per Post zugeschickt den entsprechenden Schlüssel, um halt die Daten zu sehen. Als ich es aufgerufen habe, war es erstmal relativ unspannend, weil es waren nur Zahlen oder halt, sprich, ich habe es den fünften angeschaut, habe es dann wieder zugemacht und habe weitergearbeitet. Habe dann erst quasi später gemerkt, was das eigentlich für Informationen sind. Habe es dann auch mal versucht, über verschiedenste Organisationen mal rauszufinden, stückchenweise, ob diese Daten überhaupt stimmen. Sprich, funktioniert das mit der genauen Zuordnung? Und habe dann relativ schnell im Herbst 2010 feststellen müssen, ja, es funktioniert, ein Handy so genau runterzuordnen, dass man wirklich ein Leben nachzeichnen kann. Bevor ich zeige, was dabei rausgekommen ist, will ich nochmal sagen, weil ich da jetzt die letzten Tage, Wochen nochmal dranhing, habe es aus dem Grund jetzt hier quasi eingearbeitet, sprich, das ist eine exklusive Information, nein. Es wurde mir so erklärt, dass diese Datenspeicherung bei der T-Mobile, es geht jetzt nur um den Mobilfunkbereich, so funktioniert, es gibt quasi das Wirknetz, quasi wo das klassische Operating drin läuft, also der klassische Netzbetrieb, wo zwischen 6 bis 24 Stunden permanent die Daten ausgelesen werden ins sogenannte International Mediation Device. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wieso es so heißt, aber wo dann quasi die Daten in Kategorien reingefiltert werden. Ich spiele zu viel mit meiner Fernbedienung. Und wo dann die Daten quasi abgespeichert werden, je nach Abrechnungsrelevanz. Sprich, wenn Daten abrechnungsrelevant sind, bleiben sie für 30 Tage abgespeichert. Wenn sie nicht abrechnungsrelevant sind, werden sie nach 7 Tagen abgespeichert. Auf die Nachfrage, wie sie das feststellen, weil die Abrechnung bekommt man ja erst nach einem Monat und so weiter, sagen sie, ja, sie hätten da Verfahren, also sie könnten auf jeden Fall sicherstellen, die Daten, wenn sie nicht abrechnungsrelevant sind, fliegen nach 7 Tagen raus. Das nennt man quasi, weil es ja häufig so Fragen gibt, die Call Data Records, die werden quasi diesem System so sortiert abgespeichert und gehen dann anschließend erst für die Abrechnung quasi ins System quasi, wo dann die Rechnungen erstellt werden, was nochmal ein komplett eigenständiges System ist, wo auch nochmal relativ viele Daten dann quasi rausfliegen. Spannend, wo es dann jetzt quasi ums Thema Vorratsdatenspeicherung geht, ist die Übertragung in Halida. Das ist ihr quasi ist ihre extra Datenbank, wo sie nur die Daten speichern, die von staatlichen Stellen abgerufen werden sollen können. Sprich, sie spiegeln letztendlich die ganzen Informationen, die sie in diesen diese Call Data Records haben, in einer eigenen Datenbank, die natürlich, als die Vorratsdatenspeicherung existierte, dann die Daten für 6 Monate vorhielt, wo dann entsprechende Abfragen für die unterschiedlichen Typen, es gab ja nicht nur, also es gibt ja auch heute noch Datenabfragen quasi von staatlichen Stellen, aber halt auch damals dann die Beauskunftung von Anfragen im Rahmen von der Vorratsdatenspeicherung quasi ausgelesen wurden von der sogenannten RESA. Ich weiß nicht mehr genau, wofür die Abkürzung war. Irgendwas mit Regulierungs... Wie? Genau, Regionalstelle staatliche Sonderauflagen. Vielen Dank, genau. Davon gibt es, glaube ich, 2, 3 so ungefähr irgendwie verteilt über das Land, wo angeblich nur 40, 50 Leute wirklich auf die Datenbanken Zugriff hätten, um dann halt entsprechend im Schichtbetrieb die Daten dann quasi zu beauskunften. Und das findet heute noch statt. Also sprich, so ist das Verfahren Stand heute, war dann quasi in Zeiten von der Vorratsdatenspeicherung nur, dass quasi die Daten halt dann zum Teil für 6 Monate vorgehalten wurden und sie schon von vornherein Daten aus dem Bereich Wirknetz, ich finde diesen Namen weiterhin super, vom Wirknetz jetzt oder aufgrund von der Vorratsdatenspeicherung übertragen wurden, die quasi früher von vornherein als nicht relevant beziehungsweise in keinster Weise für die Abrechnung relevant befunden wurden, beispielsweise wann ich eine SMS bekomme, weil das für die Rechnungslegung völlig egal ist, wurde dann aber aufgrund von der Vorratsdatenspeicherung beziehungsweise der Umsetzung und den Vorgaben daraus dann quasi auch abgespeichert. Wie gesagt, das System funktioniert noch heute so und ist letztendlich vermutlich dann nur mit weniger Speicherfrist, so wie es damals bei der Vorratsdatenspeicherung war. Dann historisch weitergeblickt, im Herbst 2010, ich hatte diese CD, diese ungefähr 12 Mbit große Datei, habe ich mich entschlossen, um die Winterpause rum, ich möchte diese Daten veröffentlichen, auch aus dem Grunde, weil das ein Zeitpunkt war, wo die Debatte um die Wiedereinführung von der Vorratsdatenspeicherung wieder sehr heftig wurde. Es gab wieder viele Debatten darüber, vor allem von Seiten von der CDU, aber auch von Seiten von der SPD, die meinten, ja, wir brauchen die jetzt aber langsam wieder. Es gab die entsprechenden Vorwürfe, es könnten straftatlich verfolgt worden, es gab diese 5 plakativen Fälle, wo man nur mit Vorratsdaten hätte solche Straftaten aufklären können, und das war letztendlich dann auch die Motivation zu sagen, okay, ich publiziere diese Daten, um halt mal aufzuzeigen, Vorratsdatenspeicherung ist nicht mehr eben so eine Spielerei, sondern Vorratsdatenspeicherung ist etwas, was ich behaupte, am stärksten letztendlich in unsere Privatsphäre eingreift, von allen Überwachungsmethoden bzw. Speicherbanken, aus dem Grunde, weil davon jeder betroffen ist. Es gibt auch andere Überwachungsmethoden, die auch heute noch angewendet werden, die halt quasi zielgenau funktionieren. Aber hier bei der Vorratsdatenspeicherung wird letztendlich jeder von uns überwacht. Es werden von jedem von uns Daten übertragen. Jeder, der in irgendeiner Weise e-mailt, ins Internet geht, per Handy telefoniert, aber auch per Festnetz telefoniert, wird quasi, von dem wurden die Daten bzw. sollen nach Ansicht mancher für 6 Monate vorgehalten werden. Aus diesen Daten wurde dann in Zusammenarbeit mit Zeit Online bzw. entsprechender externer Firma, die sie damit beauftragt haben, diese Visualisierung vorgenommen. Worum es letztendlich geht, ist, sie haben letztendlich diese 35.831 Zeilen übertragen und die Geokoordinaten von den Funkzellen, wo man halt dann quasi die Antennenpositionen sah. Also es gab wirklich eine Liste, wo 35.831 mal drin stand, an welcher Funkantenne mit den Längen- und Breitengraden quasi ich bin und zu welchem Abstrahlwinkel ich dazu stehe. Weil ich wusste es vorher nicht, aber hier wissen es vermutlich viele, eine Mobilfunkantenne hat quasi Mobilfunkmast hat quasi drei Antennen und die haben quasi jeweils einen Pi mal Daumen 120 Grad Abstrahlwinkel, sprich sie wissen, wo die Funkantenne ist, plus sie wissen, in welchem Abstrahlwinkel ich mich ungefähr aufhalte. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob auch die Signalstärke mit abgespeichert wurde, sprich, dann könnte man noch rausfinden, wie weit man von der jeweiligen Funkantenne entfernt ist. Gleichzeitig muss man sagen, es ist letztendlich egal, weil in Innenstadtbereichen wie hier, beziehungsweise da, wo ich wohne, sind eh jede paar hundert Meter Funkantennen, sprich, man kann es eh genau runter tracken. Und daraus ist dann letztendlich eine solche Übersicht geworden, wo man halt dann für jeden Tag letztendlich sehen kann, hier ist der 31. August, sehen wir später auch nochmal den Tag, sehen kann, wie viele eingehende Anrufe ich hatte, wie viele ausgehende, wie viele eingehende SMS und man sieht, ich mache mein Handy eigentlich so gut wie nie aus, habe eine Push-Funktion für verschiedenste Angebote, sprich es ist 21 Stunden am Tag, war es an diesem 31. August 2009 mit dem Internet verbunden. Daraus wurden dann letztendlich auch mit dieser, wie man hier nochmal eben sehen konnte, vorherige Bereich, der aktuelle und der nächste Bereich, konnte man quasi sehen, wie ich mich bewege, sprich durch die einzelnen Farben konnte man letztendlich eine Bewegung nachzeichnen. Klar ist, je nachdem, wie weit man rein und rauszoomt, sieht man natürlich halt auch letztendlich, wo ich mich genau aufhalte. Wir haben diese Visualisierung noch mit frei zugänglichen bzw. öffentlich zugänglichen Informationen unterlegt, beispielsweise aus meinem Twitter-Account oder aus meinem Blog bzw. von der Partei-Website, sprich Informationen, die eh bekannt waren, um letztendlich Hintergründe zu schildern und daraus dann nochmal vielleicht die ein oder andere Information zusätzlich herauszuziehen. Hier sieht man nochmal unten relativ schön quasi dieser Zeitablauf, der bei irgendwie ein bisschen zerhackstückelt ist, weil der deutlich grauer ist. Ich weiß nicht, wieso das immer ist. Müssen wir ausbessern. Und hier so sieht quasi die Tabelle aus, die ich bekommen habe. Insgesamt gab es 31 Spalten. Also quasi 31 Spalten werden normalerweise abgespeichert, dadurch, dass quasi, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, nur die Daten zu meinem Mobilfunknummer abgespeichert werden, sieht man halt hier mal abwechselnd die X, sprich ob ich der Anrufteilnehmer A bin oder B wird die entsprechende Gegenseite, von wurden die Daten quasi rausgenommen und man kann relativ schön sehen, quasi was ich gerade tue, sprich Internetverbindung. Es speichert bloß GPS, es wird nicht unterschieden, ob ich in welcher quasi übertragungsartig nutze, ob ich UMTS Geschwindigkeit habe oder Edge, sprich für Internet steht da insgesamt nur GPRS, plus man sieht halt dann entsprechend die Uhrzeiten, wirklich 5 bis 15 Minuten Takt, also 8.15 Uhr, 20, 39, 9 Uhr, 9 Uhr, 12, so geht es quasi die ganzen Tage weiter, ist ja auch logisch, wenn man es mal runterrechnet, 35.000 Zeilen auf 6 Monate umgebrochen, heißt pro Tag circa 200 Informationen oder brauchen auf 24 Stunden sind das ungefähr 7 bis 8 Informationen im Durchschnitt pro Stunde. Sprich, man hatte jede 7, 8 Minuten konnte man nachverfolgen, wo ich bin. Daraus wurde dann letztendlich, hier sieht man nochmal den 31. August, den wir schon mal vorne hatten, die Visualisierung, wo es wohl angeblich wirklich viele Leute gab, die sich das einfach mal für ein, zwei Stunden angeschaut haben im Slow-Modus. Man konnte immer die Geschwindigkeit einstellen. Ich bekam von vielen so später dann E-Mails nach der Veröffentlichung, ach, ich war auch an dem Tag dort und habe das gesehen, wir waren dort. Und gesagt, und hier sieht man relativ schön, wie ich mit dem Zug fahre von Berlin nach Erlangen. Und wo ich dann quasi an den entsprechenden Funkstellorten quasi gerade telefoniere oder e-maile. Genau, sieht man auch quasi unten am Zeitverlauf, wo der Zug mal ein bisschen schneller fährt, wo er ein bisschen langsamer fährt. Hier fährt er gerade etwas langsamer durch den Thüringer Wald, stimmt, da braucht man irgendwie 2 Stunden. Und dann geht es quasi, wo ich dann abends eine Veranstaltung in Erlangen hatte, wo ich dann quasi mich aufgehalten habe über Nacht und dann, glaube ich, am nächsten Tag weiter gefahren bin. Ein anderes Beispiel. Ah, jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Anderes Beispiel soll jetzt eigentlich nochmal zeigen, wie das in der Stadt aussieht, quasi eine solche Speicherung, quasi, wo man halt wirklich sehen kann, durch die Genauigkeit von den Funkzellen auf ca. 50 Meter ungefähr, teilweise sogar noch weniger. Wie gesagt, das hängt gerade, es passiert gerade nichts. Aha. Och, jetzt ist er ja abgestürzt. Open Office, naja. Dum, 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 dum. Ich überspringe das jetzt mal. Hier sollte jetzt eigentlich quasi das andere Video sein, wo man quasi sehen konnte, wie genau man das abspeichern kann, beziehungsweise wie genau man die Person orten kann. Es ist, wie gesagt, in einem solchen Innenstadtbereich wie hier, weiß man jetzt vielleicht nicht, ob ich hier in dem Haus bin, beziehungsweise ob ich 10 Meter weiter stehe, aber man weiß schon, in welchem Häuserblock ich letztendlich bin. So genau sind quasi die Informationen. Was daraus folgt, weil ich rede schon wieder viel zu lange, will ich kurz aufzeigen, weil, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich glaube, dass die Vorratsdatenspeicherung mit seiner Intensität wir stellen uns jetzt mal Staaten vor, die es ja auch in Europa gibt, wo solche Daten für 24 Monate auch noch heute vorgehalten werden, man, wie gesagt, komplette Lebensverläufe nachzeichnen kann und als Folge 3 Beispiele letztendlich hat. Das eine ist die Schere im Kopf. Darum quasi aufzuzeigen, es ist wirklich so. Ich habe das nochmal nachgecheckt, dass es wirklich so ein Bild gibt. Es kommt, glaube ich, aus den USA oder so. Was letztendlich aufzeigt, die Leute denken permanent auf einmal, wenn sie wissen, sie werden überwacht, an die Überwachung. Sprich, man kommuniziert anders. Ich habe es auch gemerkt, als ich die Daten zuerst hatte, habe ich mein Handy, glaube ich, die ersten 1-2 Tage auch über Nacht ausgestellt, habe mich dann später wieder an meinen alten Modus letztendlich gewöhnt. Aber es beginnt ein Umdenken, weil man weiß, jegliche Kommunikation, jeglicher Standort wird abgespeichert. Sprich, wenn die Leute, wenn man nicht will, dass man sieht, dass ich mich vielleicht samstagabends in Gegenden aufhalte, wo es vielleicht auch entsprechende Etablissements gibt, wo man da nicht mit verbunden werden möchte, beziehungsweise wenn man nicht nachvollziehen möchte, mit wem ich jeden Tag, beziehungsweise jeden Montag nach unseren Vorstandssitzungen spreche, mit welchen Journalisten. Wenn man nicht will, quasi, dass man sieht, dass ich jedes Mal vor Weihnachten irgendwelche besonderen Seelsorge Hotlines anrufe, weil ich vielleicht jedes Mal einen Familienkoller bekomme. Wenn ein solches Umdenken passiert, glaube ich, ist quasi von einem freiheitlichen Rechtsstaat, wo jeder so leben kann, wie er will, wird dieser freiheitliche Rechtsstaat, wo es auch schon aktuell Einschränkungen geht, finde ich nochmal viel, viel stärker eingeschränkt, weil es geht da letztendlich um jegliche Art der digitalen Kommunikation, es geht ums E-Mailen, es geht quasi einfach nur im Internet rumsurfen, es geht um mit wem ich wie telefoniere und das halte ich, wie gesagt, für ein Riesenproblem. Ein zweiter Punkt sieht man vielleicht jetzt schlecht hier im dunklen Raum, Vertraulichkeit, die jetzt schon heutzutage auch nicht mehr hundertprozentig gegeben ist, wird durch die Vorratsdatenspeicherung letztendlich völlig aufgehoben. Es gibt diesen schönen Passus im Urteil vom Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise in deren Entscheidung und dann in der Begründung, wo sie klar sagen, dass die Personengruppen, die schon heute als Berufsgeheimnisträger weiterhin auch in Zukunft den entsprechenden Schutz genießen dürfen, sprich Journalisten, Strafverteidiger, Pfarrer, auch Abgeordnete und so weiter, dass sie diesen weiterhin haben müssen. Sowas ist bei der Vorratsdatenspeicherung einfach nicht möglich, weil es wird nicht in der Datenbank quasi ein Häkchen gesetzt für, ist ein Berufsgeheimnisträger ja oder nein. Sprich, Daten werden trotzdem abgespeichert und es kann trotzdem nachverfolgt werden, wann irgendein Informant sich mit einem Journalisten trifft, wann ich den Pfarrer bei ihm zu Hause aufsuche, wann ich mit meinem Strafverteidiger rede und so weiter. Und das sind, glaube ich, so Punkte, wo einfach eine Vertrauensbasis zu Berufsgruppen, die vielleicht jeder mal von uns in seinem Leben wirklich sehr dringend braucht, letztendlich völlig abgebaut wird. Es gibt diese bekannten Erzählungen von Journalisten, die letztendlich sagen, ja, Informanten treffen sich nur noch real, es wird vorab nicht quasi kommuniziert, beziehungsweise Treffpunkte werden auf Wegen vereinbart, wo sie nicht nachverfolgbar werden. Solche Punkte will ich nicht haben in der Zukunft. Aus dem Grund ist das ein zweiter Punkt, der quasi ein Grund ist unter vielen, wieso man eine Vorratsdatenspeicherung nicht haben darf. Und ein dritter Punkt, ich hatte es eben schon genannt, ist die Firma, die quasi die Daten auch über mich abgespeichert hat. Die Deutsche Telekom ist ja dafür bekannt geworden vor dreieinhalb Jahren, als herauskam, dass sie eigene Mitarbeiter, fremde Journalisten, ihre eigenen Gewerkschaftsfunktionäre plus deren Familienangehörige systematisch überwacht hat und auch Daten aus diesen Datenbanken, die ich vorhin aufgezeigt habe, ausgewertet worden, wo diese Call Data Records abgespeichert werden, um nachzuvollziehen, wo sind Lecks in deren Aufsichtsrat, wo werden vertrauliche Informationen weitergegeben. Sprich, wenn Daten vorhanden sind, und das ist, glaube ich, wie gesagt, mit diesem Fallbeispiel der Deutschen Telekom sehr klar nachvollziehbar, besteht ein Missbrauch und es gibt keine Kontrollmöglichkeit. Die Datenschutzbehörden können noch so gut aufgestellt sein, die können tagtäglich kontrollieren, ob irgendwie die Datenbanken sauber getrennt sind, aber sie können nicht kontrollieren, ob irgendjemand Daten missbräuchlich entfernt beziehungsweise entsprechende Daten quasi weitergegeben werden. Und der dritte Punkt ist, losgelöst von diesen Unternehmen selber und dem ganzen Rattenschwanz, der da dranhängt, das können auch staatliche Behörden sein, die quasi missbräuchlich Daten abfragen, vor allem die Geheimdienste sind da ja häufig in, sag ich jetzt mal, skrupellos, wo dann halt vielleicht auch mal aus anderen Gründen als bei einem konkreten Verdacht solche Daten abgefragt werden. Und der weitere Punkt sind jetzt erstmal schlechte Beispiele, fällt mir gerade mal wieder auf, aber egal. Es soll letztendlich aufzeigen, was passiert, wenn Informationen mit anderen Informationen verbunden werden. Hier sind jetzt noch Bereiche, sei jetzt mal Twitter und Facebook, die sind vermutlich für viele von uns scheißegal. Es ist so, wie ich es gemacht habe bei der Visualisierung, es ist okay, wenn meine Twitter-Informationen auch mit anderen Informationen verglichen und zusammengebracht werden. Auch bei Facebook ist es vielleicht noch okay, wobei man natürlich da viel stärker sehen kann, Freundeskreise, wo die wohnen, wo die zur Schule gegangen sind, werden auf die entsprechenden Karten ja draufgepackt. Und selbst hätte man nur so eine Information, wie ich sie hätte, hätte man vermutlich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nachvollziehen können, welche Person ich womit wie verabredet war, weil man über Facebook, jetzt noch über Facebook Places und so weiter halt auch weiß, wo sind entsprechende Personen und wenn die bei Facebook befreundet sind, die Leute sind an einem Tag zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich getroffen bzw. gegenseitig wahrgenommen hat. Oder ein anderer Bereich, Kundenkartenprogramme, weiterhin der große Spaß. Ich frage mal hier in den Raum, wer hat eine Payback-Karte? Es ist unglaublich, Also irgendjemand lügt. Entweder stimmt es, also wie gesagt, hier vorne war jemand so mutig, ich zeige jetzt nicht nochmal drauf, wer es war, der so leicht die Karte hochgehoben hat. Payback behauptet von sich selber, sie hätten 30 Millionen Karten rausgegeben. Sprich, eigentlich müssten hier in dem Raum auf jeden Fall ein Drittel der Leute statistisch gesehen auch eine Kundenkarte haben. Ist jetzt auch nicht schlimm, wer es eben nicht aufgezeigt hat, aber es zeigt einfach, eine solche Speicherung von Informationen über uns findet auch im klassischen kommerziellen Sinne statt und man darf sich auch mal klar machen, was Payback speichert. Die speichern nicht nur, du hast 50 Treuepunkte bekommen, weil du für 50 Euro eingekauft hast, sondern sie speichern konkret deine Einkaufslisten. Sprich, ein aktiver Payback-Nutzer, der nur bei den Tankstellen tankt, der nur bei den Lebensmittelmärkten einkauft, der nur bei den Drogeriemärkten einkauft, die quasi im Payback-Programm mit dabei sind, plus Daten aus der Vorratsdatenspeicherung, wunderbares Profil. Weil man sieht, warum kauft die Person jedes Mal samstagabends, kurz noch vorher beim DM-Markt eine Packung Kondome und anschließend im Supermarkt eine Flasche Wodka und schläft aber jeden Samstag an unterschiedlichen Orten ein. Solche Sachen, die man hätte vorher irgendwie anders begründen können, wo man hätte vorher sagen können, okay, vielleicht Wunderfreunde, sonst wie, machen einen quasi auf einer sehr, sag ich jetzt mal, eher privaten Ebene verdächtig, kann aber natürlich für staatliche Stellen ist das ein wunderbarer Schatz, weil man daraus genau eine Profilbildung vollziehen kann, wer man eigentlich ist. Und die Sorge, die ich habe, die quasi auch wir haben, auch als Bündnis 90 Grünen, spreche ich jetzt einfach mal, ich habe sonst primär für mich hier gesprochen, ist halt einfach, dass durch diese ganzen Datensammlungen andere Stärke bei uns Bescheid wissen über unser Leben als wir selber. Hier hat man auch noch eine Wahl. Ich sage jetzt auch noch eine Wahl. Bei der Vorratsdatenspeicherung hat man überhaupt keine Wahl. Die Vorratsdatenspeicherung ist, wenn sie wieder umgesetzt wird, Pflicht. Es gibt kein quasi Entkommen. Klar, man kann auch unregistrierte SIM-Karten benutzen. So viele unregistrierte SIM-Karten gibt es aber auch nicht mehr, um damit 80 Millionen Menschen auszustatten. Und aus dem Grunde ist, glaube ich, der Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung so elementar, jetzt mal losgelöst von allen sonstigen Streitereien, die man vielleicht aktuell hat, weil es für mich genau der Dammbruch ist, der unsere Kommunikation und ich glaube auch unser Leben für die Zukunft verändern wird. Weil wenn es endlich eine Vorratsdatenspeicherung geben würde, die quasi vom Verfassungsgericht abgenommen werden würde, ist, glaube ich, die Schwelle, sie wieder abzuschaffen, verdammt hoch. Und aus dem Grunde ist jetzt der Kampf umso wichtiger zu sagen, wir wollen sie nicht heute, wir wollen sie nicht morgen, wir wollen sie nicht in 2 Jahren, wir wollen sie nicht für 6 Monate, wir wollen sie auf gar keinen Fall für 24 Monate, aber wir wollen sie auch nicht nur für 14 Tage, sondern wir wollen sie gar nicht. Und deswegen hoffe ich, wurde deutlich, wieso die Vorratsdatenspeicherung scheiße ist und wieso wir dagegen kämpfen müssen. Vielen Dank.
Gut, bei Fragen bitte melden oder an die Mikros kommen. Oder Anmerkungen.
Feedback.
Ja, ich fange dann einfach mal an. Ja. Wir fordern ja immer von unseren Politikern so gläserner Staat und mehr Transparenz. Auch wenn das, was du uns da quasi an Transparenz geben, wir nie einfordern wollen. Aber generell danke, dass du diesen Datenstriptease über dich hast ergehen lassen, damit wir eine Waffe mehr haben zum Kämpfen. Das ist halt einfach, dass jemand den Mut aufgebracht hat, das zu tun und nicht nur das von sich preiszugeben, sondern auch erstmal die Daten zu erkämpfen, die eigentlich ihm gehören. Ja.
Wobei ich da noch was sagen möchte. Ich finde, wir, sag mal, klagen viel zu wenig für unsere Bürgerrechte. Ich finde, solche Klagen eigentlich, die müsste es regelmäßig geben. Es gibt leider bisher wenig Institutionen bei uns, jetzt mal im Vergleich zum amerikanischen Bereich, wo es die IFF gibt, die halt wirklich sich auf diesen Punkt Klagen quasi fokussiert haben, finde ich, passiert dieses Instrument viel zu selten, um aufzuzeigen, wo Entwicklungen in die völlig falsche Richtung laufen, vor allem Klagen von Individuellen. Also sprich, es ist egal, wenn der Verbraucherschutzverband klagt, dann ist das auch hübsch und gut, aber es gibt dann irgendwann eine verschwimmelte Einigung, wie im Fall von Kundenkartenprogrammen mit einzelnen Anbietern. Aber quasi, wenn wirklich ausgefochten wird, was Unternehmen dürfen, welche Transparenz sie auch wahren müssen gegenüber ihren Kunden, glaube ich, würden wir an vielen Stellen, glaube ich, wirklich stärkere Vorgaben bekommen. Und ich glaube, es wäre auch nochmal ein stärkeres Schwert, sage ich jetzt mal mit dieser Vokabel, die Politik, wenn ich sie auch mal so verallgemeinern darf, klar, quasi dahin zu treiben, endlich uns vernünftiges Datenschutzrecht zu geben. Also aus dem Grunde, irgendwelche Jurastudentinnen hier im Raum, wenn ihr in ein, zwei Jahren eure Anwaltskanzlei habt, startet solche Verfahren, sucht euch Freunde, macht es für lau. Selbst so ein Verfahren hat jetzt auch nicht so viel gekostet. Sage ich jetzt mal abgesehen von den 250 Euro, die man, glaube ich, ans Amtsgericht erstmal zahlen musste. Wie gesagt, nutzt eure Möglichkeiten für solche Sachen. Aber vielleicht gibt es noch weitere Punkte. Da hinten. Einmal durch die Reihe.
Hallo, waren bei den Informationen, die du bekommen hast, auch die IP-basierenden Verbindungsdaten mit dabei?
Nein. Also die IP-basierenden Verbindungsdaten, nee, also quasi, ich habe ja hier nur meine Mobilfunkdaten. Ich habe mich auch gefragt, wieso dort nicht meine mobile Internetnutzung abgefragt wurde, beziehungsweise gespeichert wurde. Aber wie gesagt, die Daten waren so, wie sie waren und sie haben quasi nur den Kommunikationsvorgang vorgenommen, sie haben aber keine IP-Adressenabspeicherung quasi übermittelt. Wobei ich mich auch frage, wie das funktioniert. Anscheinend haben sie im mobilen Bereich nicht zusätzlich die IP-Adressen abgespeichert.
Okay, danke.
Die Datenmenge? Nein. Also wie gesagt, ich habe es ja. Also wie gesagt, es war wirklich nur bei allen Verbindungen war quasi dieser klassische Aufbau Start, Ende, Dienst, eingehend, ausgehende Verbindung. Wie gesagt, ich habe mal viele X-Spalten rausgenommen, Länge, Breitengrad, Abstrahlwinkel, Zell-ID und so weiter, aber es gab da keine zusätzlichen Informationen quasi, die irgendwie darauf Rückschlüsse herleiten würden.
Ja, eine Frage jetzt, die sich auf das Beispiel bezieht. Wenn jetzt alle 7-8 Minuten sozusagen eine Verbindung hergestellt wird und diese Ortung immer eindeutig entsteht, wie ist das, wenn das Handy abgeschaltet ist? Wie ist das, wenn man nie sozusagen kommuniziert, ist das auch mit dieser Zugstrecke dann so alles entfällt dann? Also, und wenn das Handy ausgestellt ist, ich habe das mal gehört, dann würde man es auch mit bestimmten Mitteln orten können?
Ja, habe ich auch gehört, dass man es quasi orten kann. Ich habe dafür bis heute nicht wirklich einen konkreten Beleg für finden können. Aber Daten, wie sie hier abgespeichert werden, wie sie vom Telekommunikationsanbieter regulär abgespeichert werden, findet nur statt, wenn Kommunikation stattfindet. Sprich, wer wirklich nur sein Handy die 5 Minuten am Tag einschaltet, um mal kurz zu kontrollieren, habe ich eine Simse bekommen, beziehungsweise jemand abends kurz Bescheid sagen will, hey, ich bin eine halbe Stunde später da. Bei dem würden dann vielleicht pro Tag 5 Zeilen stehen, als jetzt für jemand, der quasi regelmäßig ist. Aber ich frage trotzdem noch mal in die Runde, wer hat denn ein sogenanntes Smartphone? Ja, guck mal, die sind alle schön im Arsch, weil ich behaupte, viele von euch haben eine Push-Funktion für ihre E-Mails, vielleicht noch für irgendwelche anderen Sachen, beziehungsweise sie nutzen es vermutlich auch relativ regelmäßig. Bei denen fallen quasi diese 7-8 Minuten Rhythmen quasi an, je nach Intensität von seiner eigenen Handynutzung.
Was ist denn das in zum Beispiel Zeile 13 für einen Datensatz?
Das ist eine gute Frage. Ich schau mal rein. Ich habe die Originaldatei irgendwo hier drauf, deswegen. Alles. Nee, finde ich gerade nicht. Doch, hier ist er. Zeile 13. Er sagt, so sieht. Jetzt sieht man nichts mehr. Ah, wunderbar. Wie gesagt, hier ist die Originaldatei. Hier sieht man nochmal die IP-Adresse. Nur die IP privat, aber sonst nichts. Und hier sieht man dann quasi, aber in Zeile 13 ist jetzt in dem ein GPRS. Ah, nee, falsch. Hier sind die Daten, ups, das ist die falsche Tabelle, hier sind die Daten, wie sie quasi anschließend gespeichert wurden. Die Originaltabelle habe ich jetzt gerade irgendwo verschoben anscheinend. Schaue ich nochmal nach. Ja, schaue ich nochmal nach. Gibt es sonst noch Fragen?
Ja, eine.
Ja.
Vielleicht auch zwei.
Auch gut.
Also ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel in den ganzen Sachen stehen würde, ich habe Gras gekauft, zum Beispiel bei Rossmann oder bei irgendwo sonst, ja, nächst zu dem Bier und so weiter, ja, legal und gut verpackt. Und das haben uns einige Parteien versprochen, einige Parteien haben es auch in ihren und what the fuck, man. Ja? Also, ich sag einfach nur, legalisier Gras, man.
Ja,
stimmt. Warte mal kurz. Und dann haben wir keine. Nein, das ist nicht off-topic, man. Der hat ja gerade gesprochen über Alkohol und so weiter. Der hat ja wirklich gerade gesprochen über, verstehst du, was uns alles überwacht und so. Das ist alter Käse von letztem Jahr und so weiter. Bündnis 90 Grüne und so weiter. Was ist jetzt im Bundestag bei den Grünen in Berlin los? Die haben es noch nicht mal vergiss es, Mann. Vergiss es, Mann. Ich sag einfach nur, ja, danke für den Beitrag, Mann. Also ich würde mich sehr freuen, verstehst du, wenn irgendwann in den Daten hier, die du hier hast, auch stehen würde, ich habe auch irgendwann mal einen guten fucking 40 Gramm sehr, sehr, sehr leckeren Zeug gekauft, Mann. Da werde ich stolz drauf.
Also dadurch, dass ich, wenn ich Gras kaufe, ich es nicht vorbestelle, ist es ja auch nicht abgespeichert. Und ich habe auch noch nie 40 Gramm gekauft, weil so viel rauche ich nicht. Hier ist jetzt nochmal diese Originaltabelle, ich habe es jetzt gerade finden können, wo man halt nochmal sieht, die Zeile 13 ist anscheinend, weiß ich nicht, wieso da nichts abgespeichert ist, aber hier sieht man, wie gesagt, nochmal oben die einzelnen Kategorien schön aufgelistet. Aber wie gesagt, hier sieht man in der 6-Monate-Datei sind die IP-Privatadressen halt auch nicht abgespeichert. Aber hier sieht man halt dann nochmal die jeweiligen Informationen quasi, woraus dann die Funkzellendaten quasi entstanden sind. Wie gesagt, insgesamt geht es bis AC, sprich sind 30 Felder. So. Haben wir sonst noch Fragen? Wir sind eh schon mit der Zeit jetzt knapp am Schluss. Gibt es noch irgendwas? Da vorne? Vielleicht kann jemand das Mikro kurz vorne rüberreichen.
Was machen die Grünen beim Worst Case Scenario? Wir führen die Forderungen ein, was dann?
Ich habe nur das Worst-Case-Szenario leider verstanden. Ja,
was machen die dann, wenn die Forderungen
wieder kommt? Okay, jetzt habe ich verstanden. Also, wir werden auf jeden Fall wieder klagen. Ich habe, wie gesagt, der Schriftsatz, den ich damals eingereicht habe, den werde ich dann auch spätestens nach 6 Monaten wieder einreichen, vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Aber ich glaube, wir haben aktuell, auch wenn das viele mal sagen, nee, stimmt doch nicht, auf jeden Fall wird sie wieder kommen. Ich glaube, wir haben gerade die Möglichkeit, da spreche ich auch, glaube ich, parteiübergreifend auch für viele Leute, zu sagen, das ist nicht nochmal zur Vorratsdatenspeicherung kommt. Ich glaube, es gibt gerade eine Sensibilität, dass solche Speicherpraktiken, solche Datensammlungen eher nach hinten losgehen, als sie irgendeinen Nutzwert bringen. Und aus dem Grunde wäre ist jetzt, glaube ich, der aktuell wichtigste Schritt auf der europäischen Ebene dafür zu sorgen, dass die Richtlinie, das wäre jetzt mein Wunschtraum, wie man es auch nennen möchte, zurückgenommen wird. Das ist jetzt nicht so wahrscheinlich wiederum, aber dass es quasi auf jeden Fall keine Verpflichtung mehr gibt, ist für mich das Mindeste, was auf europäischer Ebene bei rauskommen muss. Und wenn es keine Verpflichtung gibt, glaube ich, sind die Chancen in einem gewissen Maße auch da, dass wir dann bei uns hier keine Vorratsdatenspeicherung mehr bekommen. Aber aus dem Grunde ist es gerade jetzt wichtig und die nächsten, sage ich jetzt mal, 6 bis 12 Monate bei diesem Thema weiterhin dran zu bleiben, darüber zu reden, den Leuten Fragen zu stellen, den Abgeordneten, die Abgeordneten damit zu nerven, weil die jetzt schon lange wieder denken, ach komm, diese Verfassungsklage mit den 35.000 Leuten war irgendwie vor 3, 4 Jahren mittlerweile, guckt euch an, die Freiheitsstadt Angst Demo waren in diesem Jahr auch nur noch 5.000 im Vergleich zu 20.000, 25.000 früher. Es guckt ja niemand mehr so richtig hin, dass man da einfach klares Signal abgibt, nein, wir wollen es nicht. Und dann, glaube ich, wird zu diesem Worst-Case-Szenario auch nicht kommen. Und falls es kommt, dann Aktionen, Klagen, ja, Staatsstreich, keine Ahnung. Gut. Gibt es noch Fragen? Sonst machen wir pünktlich Schluss. Wirklich genau auf die Minute, viertel nach. Ah, doch, da ist noch eine. Du kannst auch hier nach vorne kommen und die Frage stellen. Geht einfacher.
Gar keine Frage.
Ach so, und komm.
Die Nordcafé-Crew aus Berlin hat Schlafplatz overcommitted. Also wenn noch jemand einen Platz zum Pennen sucht für heute Abend, dann sprecht uns einfach mal an.
Wunderbar. Ich würde gegebenenfalls darauf zurückkommen, wenn mein Zug gleich nicht mehr fährt. Also.
Gut, wenn dann keine Fragen oder Anmerkungen sind, nochmal danke und einen kräftigen Applaus.
Vielen Dank.